Land und der Politik-Podcast.
Ja, und zack, hier ist eine neue Folge Stadt, Land, Bund. Wir sind wieder zusammengeschalten. Alex ist im größten Büro ganz Baden-Württembergs. Und man auch, hört es durch den Hall.
Auch im wichtigsten.
Ja. Köpinger Kathedrale. Und wir sind heute nicht alleine. Wir haben einen ganz besonderen Gast bei uns. Nämlich Lena.
Lena, willst du uns das bitte erklären?
Ja, was ist da los?
Mein Mutterschutz ist jetzt zu Ende und ich fange wieder an zu arbeiten und wir haben noch nicht den Modus gefunden.
Offensichtlich, ja. Die Lage des Landes beschrieben in einem Schrei.
Ja. Genau. Ja, wir wollten uns nochmal zusammentun und auch ein bisschen über die Lage des Landes reden. Der ein oder die andere wird es vielleicht schon mitbekommen haben. Diesen Sonntag findet die sogenannte Bundestagswahl statt. Ja? Man kam dem ja fast nicht umher. Es gab die letzten Wochen ja viele Talkshows, Duell, Triell, Quadrell, Sextell, also alles Mögliches, wo alles hoch und runter diskutiert wurde. Und ich muss sagen, ich bin natürlich immer noch top motiviert, auch für die letzten Infostände, aber ich bin auch froh, wenn es rum ist.
Das kann jeder nachvollziehen.
In aller Offenheit. Ich hatte die Tage mal so, es war einfach nur das Handy, das ich in der Hand hatte. Und das ist ja auch schlimm bei Instagram. Ja, also da wird einem ja da alles Mögliche reingespült. Der Merz, die Reichinek, die Baerbock, alles Mögliche. Und ich hatte das so in der Hand, das Handy, Scroll, und da geht es so, ging das los, und das andere ging dann los, und dann habe ich irgendwann das Handy auf die Seite geworfen und dachte, boah, jetzt ist auch mal gut. Ich kann nicht mehr. Ja.
Ich glaube, anders kann man wahrscheinlich gar nicht damit umgehen. Also ich bin ja quasi gar nicht involviert so im Wahlkampf. Mein Amt erlaubt es mir ja nicht. Ich muss ja parteipolitisch neutral sein, deshalb war ich auf keiner einzigen Veranstaltung, habe auch keinen Infostand, nichts gemacht. Und trotzdem kann man dem Thema ja nicht entfliehen. Also wirklich. Ich habe übrigens auch keines von diesen Duellen, Quadrellen, wie sie auch alle heißen, tatsächlich angeschaut.
Ich hatte 8 Wochen Mutterschutz. Ich habe nichts mitbekommen. Ich habe den Fernseher abgeschafft. Ich habe auch nichts angeguckt. Also hin und wieder habe ich ein bisschen Eilmeldungen gesehen irgendwo, aber ich bin auch so ziemlich raus. Also ich bin gespannt, was ihr mir erzählt, was so in der Welt passiert ist in den letzten 8 Wochen.
Ah, ja gut. Also Trump hat Europa und die Ukraine Putin zum Fraß hingeworfen. Das könnte man mal festhalten. Also
leider keine Satire. leider echt, ja. Ich dachte, wir können jetzt irgendwie Scheiß erzählen, was passiert ist, aber nee, das war wirklich so.
Ja. Ja, ihr könntet mir alles erzählen, aber das klingt erschütternd wahr.
Ja. Ja, aber das ist ja gut, hier so fachkundiges Personal jetzt in der Runde zu haben zum Thema Bundestagswahlkampf.
Wir sind richtig drin im Thema, Marcel.
Ja.
Erzähl mal also, du mal.
Es ist kurz vor der Bundestagswahl. Ich finde es auf verschiedene Art und Weisen die letzten Wochen sehr interessant, weil ich sehr oft festgestellt habe in Gesprächen, an Infoständen oder am Rande von Veranstaltungen, dass super viele Leute davon reden, oh, das wird ja alles ganz spannend, aber sich in den Umfragen jetzt nicht so krass viel getan hat.
Überhaupt
ja. Es geht immer mal irgendwie so 1-2 hoch und runter und trotzdem aber es immer noch so viele Unentschlossene gibt und alle hatte ich immer den Eindruck, so darauf warten, dass da jetzt nochmal irgendwie was passiert, ja, dass da jetzt nochmal irgendwie Dynamik reinkommt. Und ja, mal schauen, am Sonntag ist die Wahl. Mit 1-2% hin oder her kann es ja auch schon krasse Auswirkungen geben mit auf die Frage, wie viele Parteien sind im Bundestag, welche Koalitionen sind
was
möglich
denkt
und welche
denn,
nicht.
Was denkt ihr denn, schafft die FDP nochmal?
Also, ich bin da ein bisschen zwiegespalten, weil wenn sie schaffen, dann gewinne ich 50 Euro.
Mit wem hast du gewettet?
Ja, verstehe.
Das möchte ich nicht sagen, mit einer Kollegin aus meiner Fraktion.
Aha.
Ja, möchte die nicht outen, weil manche Leute finden sowas ja verwerflich.
Ich will nur wissen, Regierungsmitglied oder nicht?
Kein Regierungsmitglied.
Nee. Nein, sonst hätte ich geraten.
Nee. Nee, mit 50 Euro fangen die nicht an.
Ja, verstehe. Ja, also ich glaube, ich weiß nicht, also alle Umfragen sprechen ja eher dafür, dass es nicht reicht, aber das ist so dermaßen knapp. Und ich weiß nicht warum, aber mein Bauchgefühl sagt mir eigentlich eher, dass sie es nochmal schaffen. Macht aber die Regierungsbildung dann halt auch nicht einfacher, gell? Also.
Nee.
Ja.
Ich habe auch irgendwie so das Gefühl, dass sie es schaffen, so auf den letzten Metern, weil sie so jetzt angefangen haben, also die FDP ist ja, wie heißt es so schön, eine Partei, die ein Funktionsargument braucht, um gewählt zu werden. Also so für die meisten Wählerinnen und Wähler der FDP scheint die Funktion wichtiger zu sein als so die Inhalte und also sagt man zumindest. Und die haben jetzt die Funktion ja entdeckt. Sie sind diejenigen, die dafür sorgen, dass die Grünen auf keinen Fall in der Regierung sein können. So, und jetzt versuchen sie damit auf den letzten Metern irgendwie zu reüssieren. Und ich habe das Gefühl, das könnte so ein paar Leute dann von der Union irgendwie noch wieder zur FDP zurückbringen.
Ja, wobei jetzt auch, also so arg logisch finde ich die Argumentation nicht. Also, naja, gut, aber Logik ist ja eh kein Argument.
Ja. Ja, ich finde es auch interessant, dass die FDP so tut, als wäre die Abstimmung über sie die Frage, ob Lindner oder Habeck im Kabinett sitzen. Ja, ja, also und ich meine, es könnte ja. Naja, aber.
Ja.
Ja, aber also so ich finde ja ganz grundsätzlich, finde ich ja eine Stimme Moment, des Liberalismus oder? Ja auch tatsächlich ist etwas, was es schon auch im Deutschen Bundestag geben sollte.
Aber Gerhard Baum ist leider gestorben.
Danke, genau. Da wollte ich drauf hinaus, nicht auf Gerhard Baum persönlich, aber so ein Kubicki und so ein Lindner, der ist eigentlich, also damit käme ich zurecht, wenn die jetzt nicht da dabei wären. Und ich finde, es wäre auch kein gutes Learning.
Das kann man wohl sagen, ja. Also ja. Wählt mich, damit ich die nächste Regierung auch sprengen kann, finde ich kein überzeugendes Argument.
Das stimmt, ja.
Ich habe, das war einer der wenigen Schnipsel, die ich gesehen habe, aus einem dieser, das war tatsächlich das Duell Merz-Scholz, wo Merz den Satz vervollständigen sollte, ein Bundestag ohne FDP wäre. Und er hat so sinngemäß, ich krieg's nicht mehr wörtlich zusammen, aber sinngemäß gesagt, schade, aber verkraftbar. Und Scholz?
Ich glaube, er hat gesagt, so ist irgendwie ärmer, aber leistungsfähig.
Ja, irgendwie so, genau. Und Scholz wurde dann gefragt und er hat gesagt, er hat ihm nichts hinzuzufügen. Und das war, glaube ich, der Gipfel der Demütigung.
Der einzige Moment der Einigkeit
und gleichzeitig die größtmögliche Demütigung für Christian Lindner, glaube ich, dass beide sich, dass die beiden sich einig sind, es wäre schon okay. Ja. Also erstaunlich. Ja.
Ja.
Aber irgendwie auch die verändern sich in Umfragen ja, also marginal. Mal hier 1% hoch, runter. Es ist wirklich, ich finde es auch erstaunlich, seit dem Bruch der Ampel haben wir eigentlich gleichbleibende Umfragen, trotz allem, was passiert ist. Und das ist ja so komisch. Also der Wahlkampf ist ja einerseits wahnsinnig spannend wegen den Sachen, die passieren, wegen den Dingen, die getan werden. Siehe Merz, AfD und so weiter und so fort. Und gleichzeitig irre langweilig, weil irgendwie gefühlt einfach da keine Bewegung in Umfragen drin ist. Außer die Linke, die jetzt tatsächlich nochmal für eine Überraschung scheinbar sorgt. Auf die letzten Meter, aber.
Was ist denn da los? Das ist doch verrückt, oder? Also ich meine, da hat man doch echt gedacht, die haben es hinter sich.
Ja.
Aber jetzt leben sie wieder.
Ja, und wie? Ja.
Genau, also nicht so mit 5%, sondern teilweise 9 in den Umfragen und so. Also verrückt.
Ja, also vor 4 Wochen habe ich noch mit Leuten diskutiert und gesagt, da haben die Leute zu mir gesagt, ja, ich wähle die Linke, damit die reinkommen.
Ja.
Und jetzt kann man den Leuten sagen, ja, du musst ja die Linke gar nicht mehr wählen, die kommen ja eh rein. So, jetzt geht's ja gar nicht mehr darum, ob die reinkommen, sondern jetzt kannst du wieder die Grünen wählen, die da hadern. Ja.
Das stimmt, weil wenn man natürlich will, dass eine linke eine politisch links stehende Partei mitregiert, dann wird eine Stimme an die Linken tatsächlich auch in dem Fall ein bisschen verschwendet sein. Ohne, dass ich jetzt da irgendwie Wahlkampf machen will, aber weil die ja, CDU, absolut, also ein Kanzler Friedrich Merz wird ja nun nicht mit den Linken regieren.
Ich habe aber gelesen irgendwie, dass dieser verrückte Traum von Rot-Rot-Grün bei manchen wieder auflebt. Aha. Also das geben die Umfragen ja nun wirklich nicht her, aber ich finde es spannend, dass dieses Revival der Linkspartei, also ich meine, klar, ist irgendwie auch die einzige Machtoption, die die Linkspartei haben kann, theoretisch, aber dass das jetzt auch zu einer Wiederbelebung von diesen Rot-Rot-Grün-Träumen geführt hat.
Ja, zack, so schnell geht's.
Ja. Ja. Ich bin mir aber wirklich nicht sicher, ob ich das jetzt auch unserer Partei in der aktuellen Situation empfehlen oder wünschen würde. Also jetzt mit Rot-Rot-Grün quasi in der Regierung zu bleiben, naja. Aber gut.
Dann ist die Ukraine wirklich verloren.
Ja, das stimmt wohl, ja gut.
Ich hatte heute ein Gespräch mit jemandem, der sich überlegt hat, die Grün oder Linke. Und der hat dann tatsächlich gesagt, wegen der Sicherheitspolitik, wegen der Münchner Sicherheitskonferenz, wegen all dem, was da an Herausforderungen besteht, wählt er jetzt dann doch die Grünen. Und das hatte mich eigentlich auch überrascht, weil die Linke hatte ja auch sich ein bisschen anders aufgestellt bei der Außenpolitik. Also die sind ja nicht mehr ganz so
nicht so wagenknechtig.
So wagenknechtig. Aber trotzdem beim Wahl-O-Mat sehr klar gesagt, sie sind gegen Waffenlieferungen an die Ukraine. Ja, fand ich dann doch einfach so einen harten Move.
Gut, aber das sind sie auf einer Linie mit dem Kanzler.
Ja. Also, kein Problem. Ja. Und was mich auch wirklich die letzten Wochen nochmal aufgeregt hat und vor allem die letzten 10 Tage und Mittwoch musste ich dann auch bei der letzten Podiumsdiskussion hier im Wahlkreis, wurde ich dann nochmal ein bisschen deutlicher. Und jetzt möchte ich nicht die anderen Kandidierenden hier vor Ort da in den Senkel stellen, sondern mir geht es darum, das Grundsätzliche, was dann da so ein bisschen rauskam. Es ging nämlich in der letzten Fragerunde bei dem Podium um 2 Dinge. Das eine war, brauchen wir mehr Geld in Verteidigung und Sicherheit? Und die zweite Frage war, wo soll das Geld herkommen? Und
also finde ich erstmal vernünftig, das im Zusammenhang die Frage zu stellen.
Ja, FDP, also es waren nur Grüne, FDP, SPD und Union da. Union, FDP und SPD haben, FDP, Union und ich haben gesagt, wir brauchen mehr Geld für Verteidigung und Sicherheit. Der Kollege von der SPD hat erzählt, wir müssen einfach viel Frieden machen, Diplomatie, all solche Sachen. Da war ich echt so ein bisschen, hui. Und die zweite Frage, wo soll das Geld herkommen? Und da hat die FDP gesagt, wir müssen einfach priorisieren. Die Union hat gesagt, die Wirtschaft muss einfach wieder laufen. Und ich sag mal, das zusammen, ja, einmal die Äußerung aus der Ecke der SPD und dann von FDP und Union, finde ich, spiegelt so diese ganze Unernsthaftigkeit, mit denen diesen Fragen auch und die Tragweite dieser Fragen diskutiert wird, wieder. Ja, weil wir kommen ja gar nicht umher, mehr Geld da in die Hand zu nehmen. Das ist ja vollkommen logisch, das ist ja vollkommen klar, wenn sich die USA ganz zurückziehen wollen aus Europa. Und gleichzeitig ist es ja vollkommen unterkomplex zu behaupten, mit ein bisschen Priorisieren im Bundeshaushalt könnte man 30, 40, 50 Milliarden, und da reden wir nur über Sicherheit und Verteidigung, einsparen. Ja, also selbst wenn man das ganze Bürgergeld abschaffen würde, wären das nur 50 Milliarden. Ja? Und ich meine, das will ja, glaube ich, nicht mal die CDU. Also das hat mich einfach die letzten Tage ziemlich rasend gemacht und gleichzeitig wird ständig über irgendwelche Selfies und sowas hoch und runter diskutiert und sich empört. Und aber finde ich, so bei den ernsthaften Themen und natürlich auch Klimakrise und all das, was damit zusammenhängt, was ja überhaupt keine Themen war, kein Thema war in den TV-Duellen, finde ich einfach wirklich ja auch ziemlich verstörend.
Ja, ist symptomatisch für diesen Wahlkampf irgendwie, dass man ja über den eigentlichen Ursprung eines Problems gar nicht mehr diskutiert. Ich meine, durch Merz und die AfD kam ja die Migrationsdebatte nochmal mit voller Wucht irgendwie zurück. Also sie war ja nie ganz weg, ja. Und wie dann aber auch alle darauf reagiert haben, finde ich schon auch bezeichnend. Ja, da wird dann drüber gesprochen, hier, wir müssen Grenzen dicht machen und Illegale müssen abgeschoben werden, wo ich mal behaupte, dass eigentlich keine im Bundestag vertretene Partei dem ernsthaft widerspricht. Aber es wurde ja überhaupt nicht drüber gesprochen, warum das denn bisher nicht passiert. Also warum quasi geltendes Recht nicht jetzt schon umgesetzt wird. Also Thema Zustand auch der Behörden, sage ich jetzt als Chef einer Behörde, diese ganze Überforderung und auch der Reformstau, den wir dann natürlich haben. Also ich hätte mir da so eine ernsthafte Debatte mal über die Zukunft unseres Staatswesens irgendwie eher gewünscht, gar komplexes Thema und jetzt auch nicht so wahnsinnig Wahlkampf geeignet vielleicht, zumindest nicht für die populistische Seite, aber das wäre ja mal eigentlich die Frage. Wie kriege ich das dann in den Griff, dass einfach geltendes Recht umgesetzt wird, dann habe ich so manches Problem nicht. Ja. Also da wird dann einfach über die Ursache nicht gesprochen.
Ja, das zeigt sich ja schon auch bei den, also zumindest bei dem Attentat auf jeden Fall von Aschaffenburg und von Solingen, dass da kein Gesetzesdefizit oder so da liegt, sondern das ist ein Umsetzungsproblem. Und das kann man den Behörden ja eigentlich nicht mal vorwerfen, sondern die sind einfach schlichtweg nicht in der Lage dazu, das zu schaffen, quasi auch durchaus, weil einfach sehr viele solcher Fälle vorhanden sind, ja, und das muss man schon sagen,
dann war es einfach
für meinen Geschmack die Debatte auch so ein bisschen an dem Kern des Problems vorbei.
Ja, weil es auch tatsächlich auch von meiner Seite kein Vorwurf jetzt an die Behörden, das sind einfach diese überkommenen Strukturen und natürlich auch gesetzliche Hürden, die wir haben. Ich meine, da gibt es ja Möglichkeiten, auch Behörden effizienter zu machen. Und wir reden dann über Bürokratieabbau, dass man irgendwelche Gesetze abschafft, was ich ja gar nicht unbedingt für notwendig und sinnvoll dann in dem Moment erachte, sondern es geht ja eigentlich darum, wie schaffe ich es, das umzusetzen. Und da gibt es technisch, sage ich mal, auch inzwischen ja andere Möglichkeiten, aber die sind uns dann wieder halt nicht erlaubt. Also das ist einfach, das hätte ich mir gewünscht, dass da einer mal hingeht und sagt, okay, wir müssen tatsächlich, und nicht so im Stile von FDP, wir schaffen jetzt hier irgendwie Behörden ab oder Ministerien ab oder sowas, das ist ja gar nicht, das kann man vielleicht dann auch mal noch machen, aber erstmal die Prozesse und die ganzen Strukturen und natürlich auch diese die Rahmenbedingungen, die müssen erstmal stimmen. Da komme ich auch mit dem Personal übrigens zurecht, das ich habe, und muss nicht dauernd jammern, dass ich Fachkräftemangel habe.
Ja, das stimmt.
Und es hilft sicher auch, wenn man gerade jetzt bei der Asylgesetzgebung nicht gefühlt alle 2 Jahre irgendwie neue Verschärfungen und anderes beschließt, weil das umzusetzen braucht ja auch seine Zeit und du hast es ja kaum in den Abläufen drin, da wird schon wieder geändert. So. Also das ist ja, gibt es ja auch keine Verlässlichkeit und Kontinuität und wer hat unter den Bedingungen denn schon Bock, dann zum Beispiel in einer Ausländerbehörde zu arbeiten oder so. Also das ist ja auch, du ständig alles neu lernen musst, weil wieder irgendwo was geändert wurde, ist ja irgendwie keine Lösung.
Ja, auf jeden Fall auch ein großes Problem und auch, dass es so viele unterschiedliche Aufenthaltstitel gibt, das könnte man auch verschlanken und so, aber.
Ja.
Naja, aber wir machen sagen lieber, wir machen die Grenzen dicht und schieben alles ab, was nicht bei 3 auf dem Baum ist und dann ist das Problem natürlich gelöst. Sehr gut. Also diese Art, wie die Diskussion auch geführt wird, ich finde es irgendwie ekelhaft und ich muss sagen, es macht dann auch, motiviert auch mich nicht irgendwie so arg für Politik. Das kommt ja auch noch dazu.
Und es ist dem Ernst der Sache auch nicht angemessen. Nee. Also weil, ich meine, man muss ja objektiv feststellen, wir haben da ein Thema, aber anstatt sich dann halt mit populistischen Forderungen irgendwie da drauf zu setzen, wäre es gut zu überlegen, wo sind wirklich die Probleme und wie können wir sie auch wirklich lösen. Aber das kriegt man halt nicht mit markigen Forderungen hin, sondern da muss man wirklich arbeiten, muss reingehen in die Strukturen und die Prozesse und sich das angucken. Und das macht sich im Wahlkampf natürlich nicht so gut.
Ja, und vor allem Friedrich Merz hat halt durch seine ganze Geschichte da im Bundestag mit der Mehrheitsbildung mit der AfD dafür gesorgt, dass dieses Thema nochmal so stark in der Diskussion war. Und man weiß halt, dass wenn das Thema Migration im Fokus steht, dass dann die AfD davon profitiert.
Keine Neuigkeit eigentlich. Also hätte ich gedacht, dass auch Friedrich Merz das eigentlich schon mal irgendwo gehört hat.
Ja.
Selbst Markus Söder hat es doch irgendwie gelernt und hat, nachdem er das einmal probiert hat im Wahlkampf, festgestellt hat, es funktioniert nicht, gesagt, das hat er daraus gelernt. Ja. Aber
ja.
Das, ja.
das Gelernte umzusetzen, Danke. Scheint aber dann trotzdem auch noch ein Problem, auch bei Markus Söder zu sein. Also,
ja, absolut. Der gehörte ja doch zu dieser ominösen Runde, die Merz zu diesem Move geraten hat.
Der sich ja ausgedacht hat, ja.
Ja, genau. Ja.
Manche sogar gesagt, haben sogar gesagt, unter Druck gesetzt hat in diese Richtung.
Ja. Ja, man kann sich's vorstellen. Ja.
Ja.
Da habe ich eine Frage dazu, Marcel. Du bist ja da irgendwie näher dran. Also hat Merz das nicht geblickt, dass sie dieses Gesetz, also das ja nach Solingen von denen eingebracht wurde und dann irgendwie aber noch in den, also in der, die erste Lesung hatte das ja schon so, ne? Also haben sie das nicht geblickt, dass die das, dass das noch da im Verfahren schwebt und die AfD das aufrufen könnte? Weil also die ganze Merz-Nummer, das hätte ja alles gut funktioniert eigentlich, wenn er diesen 5-Punkte-Plan einfach nicht, also nicht unbedingt eingebracht hätte, sondern einfach nur gesagt hätte, das will ich machen. So klang es ja am Anfang auch in irgendwie den ersten Statements. Und wenn ich dann Kanzler bin, der Richtlinienkompetenz, also kann man auch viele Fragezeichen dran machen, aber so hätte das als Wahlkampfgag ja funktioniert. Aber die AfD hätte sie halt vorführen können mit diesem Gesetz und dem wollten sie zuvorkommen. Ist das, kann man das so sagen? Und haben sich da eigentlich selber grandios ein Bein gestellt mit dieser Nummer.
Also das eine war ja schon mal dieser 5-Punkte-Plan, wo sie gesagt haben, das kommt ins Parlament, ja, als Antrag. Da gibt es auch Gerüchte, dass sie nicht wussten, dass das da auf eine Sofortabstimmung hinausläuft, sondern sie dachten da auch, dass quasi dafür eine Zweidrittelmehrheit irgendwie nötig wäre, um eine Sofortabstimmung hinzubekommen. Also das ist so das eine, was so im Raum steht, dass sie das nicht richtig auf dem Schirm hatten, wie da das Verfahren zu diesem Antrag ist. Und Friedrich Merz dann einfach ein bisschen rumposaunt hat. Ja, und das andere Thema war tatsächlich, aber ich meine, ich weiß es jetzt auch nicht, ja, aber das mit dem Gesetz kam ja dann auch erst nach und nach und die AfD hatte ja selber gesagt, ja, da gibt's ja dieses Gesetz, dann bringen wir das einfach nochmal ein und holen das ins Plenum zur Abstimmung. Und da wollte die sich die Union natürlich nicht vorführen lassen und hat das dann selber gemacht, ja, also
ja. Aber das muss doch auch schlimm sein, oder? Wenn die AfD, die eigentlich den Parlamentarismus ja im Kern und alles, was damit zu tun hat, so also wie unser Staat funktioniert und die Demokratie, die das ablehnt, wenn die sich besser auskennen, sage ich mal, in der Geschäftsordnung des Bundestags als du, das ist doch auch irgendwie schlimm.
Ja, ja, also die, ich glaube, die sind halt da, es ist halt auch gefährlich, ja, wenn man halt in das, sage ich mal, in das Feld des Gegners geht, und das hat die Union da gemacht, dann muss man damit rechnen, dass man da mit blauen Flecken zurückkommt. Ja, und das ist da passiert. Und wie du sagst, dieser Richtlinienkompetenz-Move, so fragwürdig wie der ist, weil man sich ja schon ein bisschen, also insgesamt fragt, ob Friedrich Merz eigentlich glaubt, dass die Union da am Sonntag die absolute Mehrheit holt oder wer ihn dann zum Kanzler wählt. Ja, also
Und vor allem muss man ja sagen, dieser ist ja so quasi abgeschaut von Trump und seinen Executive Orders, aber das gibt's halt bei uns nicht.
Ja,
also das haben wir einfach nicht. Und die Richtlinienkompetenz ist ja eher so das allerletzte Mittel, wenn man sich so wie jetzt in dieser Legislatur halt irgendwie bei der Frage, wie viele Atommeiler laufen, wie lange noch weiter, so gar nicht einigen kann, dann kann man sagen, okay, dann macht der Kanzler irgendwie von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch und sowas. Aber das ist ja nicht das Erste, was man macht. So, das ist halt, also wir haben ja keinen Präsidenten, sondern wir haben einen Kanzler und das ist ein Riesenunterschied.
Ja. Ja, also wie gesagt, ich bin gespannt, ob ihm das am Montag noch auffällt, dass er quasi gar nicht die absolute Mehrheit hat. Und dass er da auch Leute braucht, die ihn dann zum Kanzler wählen. Ich finde, er hat halt mit der ganzen Nummer nochmal gezeigt, dass er eigentlich im Kern ungeeignet ist, weil er erratisch, impulsiv agiert in solchen Situationen. Und da will ich auch fairerweise sagen, nach Magdeburg hat er das ja so nicht gemacht. Ja, da hat er gesehen, das ist ein besonderer Fall. Das ist ein, sag ich mal, komplizierte Motivlage, psychische Erkrankung, alles Mögliche. Und hat da, finde ich, das, da hat die Union das vor allem zu einer Sicherheitsdebatte gemacht. Und aber nach Aschaffenburg dann zu einer Asyldebatte. Und damit hat er halt der AfD dann auch ein Geschenk gegeben, kurz vor der Wahl. Ja.
Ja. Aber bei der SPD läuft es auch nicht so geil, nach dem, was man so mitkriegt. Also irgendwie, oder? Olaf Scholz, also erstmal habe ich gehört, Klingbeil wollte Scholz verhindern. Olaf Scholz hat irgendwie Joe Giallo beleidigt und jetzt kommt seine pumpige Art in noch mehr Beispielen raus. Und so. Also es ist irgendwie, auch nicht so glückliches Händchen.
Nee, es läuft nicht so. Es ist spannend auch, wie Lars Klingbeil sich da jetzt wirklich distanziert von Olaf Scholz.
Ja,
Ja.
die machen schon die legen schon den Rückwärtsgang ein. Also das ist, wer hat uns verraten? Die Sozialdemokraten, so ein bisschen was ist da schon dran,
Ja.
selbst intern irgendwie.
Und
Also,
intern, ja.
ja.
Ja gut, ich denke, alle stellen sich auf die Zeit ohne Olaf Scholz ein und ich glaube auch, gemessen an den Umfragen, durchaus berechtigt. Also das fand ich auch interessant. Also die Union sagt ja auch, es gibt keine Koalition quasi mit Olaf Scholz, wo ich auch sage, ja gut, leicht gesagt, weil er wird ja jetzt nur nicht die
Er ist
stärkste
eh
Kraft
weg.
werden und dass er dann nicht als Minister ins Kabinett Merz geht. Das haben wir uns auch alle gedacht. Aber das wollte ich auch mal noch fragen, dieses Thema der ständigen Ausschließerei von Koalitionen, würde mich auch mal interessieren, ob das in Berlin irgendwie, ich weiß nicht, denkt da einer nach, bevor er sagt, dass er mit jemandem nicht regieren will, weil, also ich finde es ja dann doch, wie du auch gesagt hast gerade, ich glaube jetzt nicht, dass Friedrich Merz eine absolute Mehrheit bekommen wird. Mit wem will er denn eigentlich regieren? Also der wird ja sein erstes Versprechen quasi ab dem Tag 1 seiner neuen Regierung brechen, wenn er mit SPD oder Grünen regiert oder Linken oder AfD. Also es gibt ja gar keine Option für ihn. Was steckt da dahinter? Was geht in diesem kleinen Köpfchen vor?
Herr Friedrich Merz will halt als starker Macker dastehen, den Druck auf alle anderen maximal erhöhen, aber ausgeschlossen hat er ja nichts. Ausgeschlossen hat er nur Markus Söder, schließt er immer schwarz-grün aus.
Ja gut,
Wo ich ja
aber Merz
immer.
macht natürlich
Ja.
Ansagen zu der personellen Aufstellung. Zum Beispiel, dass Habeck nie wieder Wirtschaftsminister wird, wo ich sage, naja, das hat er ja nicht er zu entscheiden. Also
Das
auch wenn er
stimmt.
Kanzler
Das
werden
stimmt.
sollte, wenn die Grünen mitregieren, dann entscheiden die Grünen selber über ihr Regierungstableau und nicht Friedrich
Ja.
Merz.
Ja, es könnte natürlich ein Hinweis darauf sein, dass auf jeden Fall die CDU das Wirtschaftsministerium möchte. Aber ja, also Friedrich Merz, man merkt einfach, finde ich, bei diesen Sachen, dass Friedrich Merz keine Regierungserfahrung hat. Ja, also wirklich, man ist halt auf Kompromisse angewiesen und es wird nicht funktionieren, dass man, also dieses Doing da von dieser Sitzungswoche mit irgendwie 5-Punkte-Plänen oder sowas, oder wenn man sagt, hier ist ein Koalitionsvertrag, friss oder stirb, das
Ja.
wird nicht funktionieren. So wird er keine Mehrheit im Bundestag bekommen für sich. So.
Ja.
Und da ist dann halt die Frage, ob es nicht doch auch Teile in der Union gibt, die das gar nicht so schlecht fänden, weil manche das vielleicht damit auch liebäugeln, in irgendeiner Form der Tolerierung oder Minderheitsregierung mit der AfD zu landen. Weiß ich nicht. Das Gros wahrscheinlich nicht, ja, aber wenn man so die CDU insgesamt anschaut, auch mit Äußerungen so aus Landesverbänden, gerade in Ostdeutschland, kann man das jetzt ja nicht ganz von der Hand weisen, dass es vielleicht bei manchen Gedankenspiele gibt. So. Ja.
Ja, ich meine, da ist jetzt doch ohnehin Tor und Tür geöffnet, so für Landtage, Abstimmungen auch anders zu handhaben, weil jetzt hat einmal die CDU im Bund mit der AfD abgestimmt und das in Kauf genommen, quasi, dass man was durchbringt nur mit den Stimmen der AfD. Also wie will Merz denn seine Länder davon abhalten oder seine Landesverbände, das nicht genauso zu machen in den Landesparlamenten?
Ganz genau, auch da hat er jede Glaubwürdigkeit verloren. Ja.
Ja.
Ja, und bei Söder glaube ich ja immer, dass Söder am Tag nach der Wahl das vergessen hat, dass er Schwarz-Grün ausgeschlossen hat. Also wenn es eine Mehrheit gibt, was ja gar nicht sicher ist, glaube ich, dass der sagen würde, doch, kann man es machen, man muss miteinander reden. Und ich glaube, die Leute würden ihm das nicht mal unbedingt krumm auslegen, sondern es wäre einfach, ja, der Söder halt, was ein Schlawiner.
Klassisches Söder.
Ich glaube, der würde sich wahrscheinlich, würde er sich zurückziehen auf die Position, okay, die Grünen, aber auf keinen Fall Habeck. Also ich glaube, das ist was Persönliches bei ihm und Robert, hat man so ein bisschen das Gefühl, wahrscheinlich seitdem, also Robert hat ihn doch mal so richtig schön auseinandergenommen bei irgendeinem Podium, wo es um Atomkraft ging. Und das ist, glaube ich, was das Markus Söder schlecht wegsteckt. Also wenn man so ein Riesenego hat und das wird so empfindlich getroffen, das kann schon schmerzhafte Spuren hinterlassen wahrscheinlich. Und dann gab es ja irgendwie auch bei der Energiekrise nach dem russischen Überfall auf die Ukraine irgendwie eine Diskussion um Gasspeicher, die, also wo Bayern irgendwas hätte selber finanzieren müssen, wo sie aber dachten, der Bund zahlt es und so. Also da ist irgendwie was Persönliches zwischen Söder und Habeck, zumindest von Söders Seite aus, glaube ich.
Ja, aber er hat ja schon, also in aller Deutlichkeit gesagt, mit der CSU wird es keine Regierung mit den Grünen geben, explizit. Und also selbst für einen Markus Söder ist, glaube ich, gar nicht so einfach, aus der Nummer dann so rauszukommen, weil, also wir kennen ja, also wer sich politisch interessiert, weiß ja, dass Markus Söder seine politische Haltung öfter wechselt als andere Menschen ihre Unterwäsche. Und das ist ja alles ganz soweit bekannt. Aber die Ansage war so deutlich und so präsent, auch in den Medien, wirklich hoch und runter. Ich glaube, das haben die meisten Menschen im Land mitbekommen. Und dann das Gegenteil zu machen, da gibt es halt eigentlich keine Grauzone. Also er hat keine Grauzone zugelassen. Das macht Merz, wie gesagt, besser, indem er sagt, nicht mit der Person Scholz, nicht mit der Person Habeck. Dann hat man immer noch so eine Möglichkeit, sich zurückzuziehen. Aber Söder, war da nur schwarz-weiß. Also ich glaube schon, für ihn wäre es doch, selbst für Markus Söder wäre es schwierig, sich da rauszuwinden.
Insgesamt ist das aber auch einfach, also unter Demokraten eine ganz, ganz komische Nummer, dieses, ich pick mir da Leute raus, mit denen ich nicht zusammenarbeiten will oder so. Also das ist so eine Debatte, die ja völlig am Kern vorbeigeht, weil eigentlich müsste man ja diskutieren, so welche Inhalte bringen wir irgendwie hin, wofür stehen wir, wofür steht ihr, finden wir da einen Kompromiss und nicht, deine Nase gefällt mir nicht, deswegen möchte ich mit deiner Partei nicht regieren und so. Also das ist ja, spricht ja auch nicht für, sage ich mal, staatspolitische Verantwortung. Ja.
Ja, so ist die Lage. Also.
Unterm Strich kann man also sagen, die letzten 8 Wochen haben nochmal gezeigt, die anderen sind alle viel schlimmer als wir.
Ja, also ich würde sagen, beide stimmen grün.
Wow.
Ja, auf jeden Fall.
Stark. Ganz starke Überleitung. Also ich muss sagen, wie gesagt, aus meiner neutralen Position heraus, das Beste an dieser Bundestagswahl ist das, dass sie Sonntagabend vorbei ist. Also, ich bin froh, wenn es rum ist und dann bin ich wirklich gespannt. So aufs Ergebnis bin ich jetzt gar nicht so gespannt, weil, wie gesagt, Umfragen sind eigentlich alle relativ unverändert seit langem. Aber wie es dann weitergeht, ja, das wird natürlich dann schon interessant, wie die Gespräche laufen. Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, nachdem ja die Fronten dermaßen verhärtet sind, also mehr noch als bei anderen Wahlen bisher. Ich frage mich ja auch, wie laufen die Gespräche? Also wie kommt man da überhaupt auch wieder dazu, ja, einfach normal miteinander zu reden. Also bin ich gespannt.
Ja, und wird Marcel der erste Innenminister? Das ist natürlich auch eine relevante Frage, der erste grüne
Zum
Innenminister. So,
Beispiel.
wird jetzt mal Zeit.
Man weiß es nicht, aber ich darf noch nicht so viel darüber reden.
Ja. Ja, ich finde aber auch, also jetzt
Ja.
bist du über 30, so langsam könntest du auch mal was tun.
Gell? Ja.
Ja.
Was ich ja so spannend finde in dem Wahlkampf, also auf der einen Seite muss ich sagen, dass wir ja gerade auch in den letzten 3, 4 Monaten super viele Neumitglieder bekommen haben und auch im Wahlkampf am Stand, dass es sehr oft so war, dass es eigentlich nur zwei Gruppen gab an Menschen und noch eine dritte kleinere Gruppe. Also die dritte kleinere Gruppe sind, sag ich mal, ehrlich unentschlossene Leute, die ehrlich inhaltliche Fragen haben. Die erste Gruppe sind einfach so grüne Fans, ja, das sind so Ultras, teilweise Habeck-Ultras, die kommen und entweder schon Mitglied sind oder ganz oft kein Mitglied sind, aber fragen, wie sie noch unterstützen können im Wahlkampf. Das ist eine große Gruppe. Und die andere große Gruppe, die an den Stand kommt, findet uns nicht so gut. Ja, und diese Gruppe ist zu großen Teilen perfide geworden. Nämlich perfide dahingehend, dass die kommen und sehr nett sind und höflich wirken und ganz offen fragen, warum sollte ich grün wählen? Sagen Sie mir mal 3 Punkte. Und dann strenge ich mich da richtig an, weil ich denke, es geht hier um eine Stimme und ich kämpfe und kämpfe. Und dann merke ich, Moment mal, das stimmt nicht, weil die Person fängt dann an, übers Gender nachzufragen, bezeichnet mich als Kriegstreiber, Linksextremist. Also man kann sich so vorstellen, bei einer netten Frage geht es los. Warum sollte ich grün wählen? Und es endet dabei, dass die Leute einen anschreien und sagen, sie sind linksextrem. So. Ziemlich perfide Nummer, wie sich das so entwickelt hat. Weil da hat man natürlich schon Zeit reingesteckt in diese Person. Und krieg kein nichts dafür quasi.
Ja, verstehe ich. Frustrierend ist bestimmt manchmal. Aber andererseits ist ja auch nicht ganz neu, oder? Also gab es doch in bisherigen Wahlkämpfen auch immer.
Also was ich so perfide finde, ist dieses, das perfide finde ich, dass die Leute so tun, als würden sie quasi offen fragen. Sonst also Beleidigungen oder dass man einfach sagt, was man schlecht findet an einer Partei, das gab es natürlich schon immer und auch schon länger. Aber dieses, was ich so perfide finde, ist, dass es häufig so war, dass Leute erstmal gefragt haben, soll ich sie wählen? Warum sollte ich sie wählen? Und dann rauskam, die wollen mich eh gar nicht wählen. Aber ich
glaube, bei diesen Leuten gibt es dann immer noch zwei Gruppen. Also die einen, die wirklich, wie du sagst, perfide sind und das quasi machen, um dich irgendwie zu binden, um Frust auszulösen und so weiter. Und ich glaube, es gibt auch die, die das machen, um sich selber nachher sagen und einreden zu können, naja, ich habe mit denen geredet, die haben nichts drauf. Wisst ihr was? So Leute, die dann irgendwie mit Freunden zusammensitzen und sagen, ich habe mir das angehört, ich habe den gefragt, das ist ein Depp. So. Einfach nur, damit sie sagen können, sie haben es bucht quasi, damit man ihnen nicht den Vorwurf machen kann, sie würden ja gar nicht, würden sich's ja gar nicht anhören.
Ja, das stimmt, ja.
So mache ich's ja auch, so mache ich's auch, regelmäßig. Da habe ich Gespräche, wo ich ganz genau weiß, dass meine Meinung sich nicht verändern wird, aber ich halte das Gespräch, damit ich dann sagen kann, ich habe es versucht, wir haben gesprochen.
Wir haben gesprochen, es gab einen Dialog, ich bin immer dialogbereit, es gab einen Austausch.
Absolut, immer dialogbereit ist wichtig. Politik des Gehörtwerdens. So.
Ja. Also, wir sind gespannt, was da am Sonntag rauskommt. Bei uns Grünen sieht es ja eigentlich ganz gut aus. Robert Habeck ist ja in vielen Umfragen ziemlich weit vorne oder ganz vorne, vor allem auch oft der sympathischste. Und wir selber können auch manchmal 14-15%, mal schauen, wie es am Sonntag ausgeht.
Ja. Ja, man kann einigermaßen entspannt vielleicht jetzt auf die Wahl gucken. Und wie gesagt, danach wird es dann ja interessant.
Ja. Ja, damit würde ich es eigentlich bewenden lassen für unsere kleine Mini-Folge noch kurz vor der Wahl. Wir werden natürlich auch die Wahl analysieren, wahrscheinlich dann so im April. Und müssen wir nachher noch reden, dass wir da fix einen Termin hinbekommen.
Viel Erfolg gehabt. Ja. Es gibt eigentlich viele andere Sachen noch zu erzählen, aber ja, deshalb, wir brauchen schnell wieder einen Termin.
Ja. Das war's für diese Folge und wir hören uns beim nächsten Mal.
Bis dann. Und Moment, vielleicht noch ganz kurz ein Schlusssatz. Partei hin oder her, aber Marcel, viel Erfolg. Immerhin tritt unser Podcast-Kompagnon ja bei einer Bundestagswahl an und deshalb auch dir persönlich alles, alles Gute. Das können nicht viele von sich sagen, wobei inzwischen doch relativ viele. Nee, aber ich finde, man kann dir mal die Daumen drücken. Viel Erfolg bis Sonntag.
Dankeschön. Danke. Bis dann.
Ciao. Tschüss.
Stadt, Land, Bund, der Politik-Podcast. Mehr Infos unter www.stadtlandbund.com. Und die nächste Folge wieder nächsten Monat bei Spotify, iTunes und Co.